Radio Oldtimer Specials.
Wolfgang Schreier für Radio Oldtimer. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun den letzten Teil unserer Podcast-Reihe 70 Jahre Formel 1. Jochen von Osterroth spricht hier über den Zeitraum 2011 bis 2020. Damit gehen 70 Jahre Zeitgeschichte zu Ende. Von 1950 bis 2020 hat Jochen von Osterroth alle Rennen angesprochen, von denen er die meisten persönlich miterlebt hat. Viel Spaß beim Hören.
Liebe Fans von Radio Oldtimer, wir befinden uns jetzt in einer Ära, der Sebastian Vettel den Stempel aufgedrückt hat, denn bis 2013 holte er nacheinander viermal den Titel eines Weltmeisters. Nachdem der Kronprinz von Bahrain wegen Unruhen in seinem Emirat den Grand Prix-Auftakt abgesagt hatte, begann 2011 in Australien die neue Saison dort, wo sie aufgehört hatte, mit einem klaren Sieg von Sebastian Vettel über Lewis Hamilton. Überraschend kam auch der Russe Vitali Petrov aufs Podest. Wladimir Putin ließ gratulieren. Mit einem weiteren Sieg in Malaysia, diesmal ganz knapp vor Jensen Button und Nick Heidfeld, untermauerte Sebastian Vettel seinen Anspruch auf die Titelverteidigung. Mit dem Red Bull RB7 hatte Adrian Newey ein Meisterstück abgeliefert. Hamilton vor Vettel, Webber und Button in China, Vettel vor Webber, Alonso und Hamilton in der Türkei. Der junge Weltmeister baute seinen Vorsprung aus. Jeweils als Fünfter sammelte Nico Rosberg Punkte für Mercedes. Siege in Spanien, Monaco und beim GP von Europa in Valencia, dazu zweite Plätze in Kanada hinter Button und in Silverstone hinter Alonso. Wer wollte denn den Vettel noch einholen? Nicht nach Plan lief es dann beim GP von Deutschland, den nach einem packenden Duell mit Hamilton vor Alonso und Mark Webber für sich entschied. Sebastian landete hier nur auf dem vierten Platz vor Felipe Massa, Adrian Sutil, Nico Rosberg und Michael Schumacher. Mit einem Sieg in seinem 200. Grand Prix hielt sich Jenson Button in Ungarn Sebastian Vettel vom Leibe, wenn auch nur ganz knapp. Mehrere Fehler von Lewis Hamilton hatten hier einen McLaren-Doppel verhindert. Mit Siegen in Spa-Francorchamps und Monza war Sebastian Vettel der zweite Titel kaum noch zu nehmen. Sein Lehrmeister Michael Schumacher verbuchte mit 5. Plätzen in beiden Rennen Achtungserfolge, denn gegen Red Bull, McLaren und Ferrari hatte die Mercedes GP keine Chance. Mit Siegen in Singapur und Südkorea sowie einem Podestplatz hinter Jenson Button, Fernando Alonso stand Sebastian erneut als Weltmeister fest. In der 15. Runde des Grand Prix von Korea hatte Vitali Petrov Michael Schumacher von der Piste gerammt, seine Strafe, Verlust von 5 Startplätzen in Indien. Bei diesem ersten Grand Prix in Indien versetzte Sebastian Vettel Jenson Button und Fernando Alonso. Als 5. und 6. bescherten Michael Schumacher und Nico Rosberg Mercedes GP die mögliche Maximalpunktzahl. Ein Reifenschaden gleich nach dem Start des Grand Prix von Abu Dhabi von Pole Position Mann Vettel sorgte für dessen ersten Saisonausfall. Davon profitierten die Ex-Weltmeister Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Jenson Button als Siegerpodest-Trio. Tja, das Finale in Brasilien endete mit einem Red Bull-Doppelsieg. Diesmal aber mit Mark Webber vorn. Dahinter kam Jenson Button vor den Ferrari von Alonso und Massa an. Erfreulicherweise war Adrian Sutil mit dem Force India auf dem 6. Platz gelandet. 12 Siege für Red Bull, deren 6 für McLaren Mercedes, nur einer für Ferrari, erdrückender geht es kaum. Weltmeister Vettel mit 392 Punkten, klar von Jenson Button mit 270, Mark Webber 258 und Fernando Alonso mit 257 Zählen. Einen neuen, deutlichen Akzent setzten hier eigentlich die Führungskilometer. Sebastian hatte sage und schreibe 3.799,3 Kilometer abgespult. Das sind 1.808,1 mehr Führungskilometer als von Button, Hamilton, Alonso, Webber, Rosberg und Massa zusammengezählt. Da sagte Niki Lauda Chapeau, verbeugte sich tief und lupfte seine rote Kappe. Ohne Nick Heidfeld, Adrian Sutil, Rubens Barrichello und Jarno Trulli, nur um die bekanntesten Fahrer zu nennen, begann die Saison 2012 mit einem Sieg von Jenson Button in Melbourne. In Malaysia lag Fernando Alonso vorn und in China beglückte Nico Rosberg Mercedes mit einem Sieg. Erst in Bahrain war Sebastian Vettel dran. In Spanien überraschte Williams-Pilot Pastor Maldonado und in Monaco durfte Mark Webber als erster in die Fürstenloge. Mit Lewis Hamilton in Montreal stand in 7 Rennen der 7. Sieger fest. Nur beim GP von England, wo in guter alter Manier Sebastian Vettel und Mark Webber einen Doppelsieg gefeiert hatten, schien Red Bull wieder in gewohnter Form. Adrian Newey gestand, das Fenster, in dem unsere Autos besser funktionieren als andere, ist verdammt klein geworden. Immerhin führte Red Bull in der Konstrukteurswertung nach Silverstone mit 216 Punkten vor der Scuderia Ferrari mit 152. Und dank Kimi Räikkönen, dem neu formierten Lotus F1-Team, mit 144 Zählern. Mit 42 Punkten Vorsprung auf Vettel war Alonso in die Sommerpause gegangen. In Monza feierte Michael Schumacher seinen 300. Grand Prix mit einem 4. Platz in der Startausstellung. Doch aus einem Podestplatz wurde leider nichts. Da fiel auch Mercedes-Vorstands-Motorsportberater Niki Lauda kein Allheilmittel mehr ein. Michael zog die Konsequenzen und kündigte seinen endgültigen Rücktritt zum Saisonende an. Ab dem Grand Prix von Singapur wendete sich das Blatt zugunsten von Red Bull und Sebastian Vettel. Er gewann das nach 2 Safety-Car-Phasen auf 2 Stunden begrenzte Nachtrennen vor Jenson Button und Fernando Alonso. Hier drehte übrigens Nico Hülkenberg mit seinem Force India die schnellste Rennrunde. Mit der Pole Position im Sieg und der schnellsten Rennrunde dominierte Sebastian Vettel den Grand Prix von Japan und ließ auch in Korea der Konkurrenz keine Chance. Hier gab es einen Red Bull-Doppelsieg vor Fernando Alonso. Auch in Indien musste sich der Spanier Sebastian Vettel beugen. Und damit war der Sepp plötzlich wieder vorn. Kimi Räikkönen vor Alonso und Vettel in Abu Dhabi, Lewis Hamilton hauchdünn vor Vettel und Alonso in den USA, schon hier stand Red Bull erneut als bestes Team fest. Da beim Finale in Brasilien Jenson Button Fernando Alonso und Felipe Massa geschlagen hatte, reichte Sebastian Vettel seinen 6. Platz zum 3. Titelgewinn. Er wurde mit 281 Punkten vor Alonso mit 278 und Kimi Räikkönen 207 Punkten Weltmeister. Auf den Plätzen innerhalb von nur 11 Punkten Differenz Lewis Hamilton, Jenson Button und Mark Webber. Unsere Deutschen landen auf Platz 9 mit Nico Rosberg, 11 mit Nico Hülkenberg und Platz 13 für Michael Schumacher. 2013 erhob sich natürlich erneut die Frage, wer hat das Zeug, Vettel und Red Bull zu schlagen? Die Antwort lautet schlicht und ergreifend, unterm Strich niemand. Mit 13 Siegen ab dem GP von Belgien bis zum Saisonende gleich 9 hintereinander sowie 9 Pole Position fuhr Sebastian in einer eigenen Liga. Ferraris Nummer 1 Fernando Alonso gewann nur 2-mal und stand nie ganz vorne in der Startausstellung. Anders Lewis Hamilton, der von McLaren zu Mercedes gegangen war. Zwar holte er nur einen Sieg in Ungarn, belegte er 3-mal die Pole Position, wie auch sein Teamgefährte Nico Rosberg, der den prestigeträchtigen Heim-Grand Prix de Monaco und auch in Silverstone gewonnen hatte. Mark Webber, sieglos, aber immer ein ganz zuverlässiger Punktelieferant, trug dazu bei, dass Red Bull mit 596 Punkten die Saison dominierte. Mercedes profitierte andererseits davon, dass Felipe Massa nur halb so viele Punkte abgeliefert hatte wie Fernando Alonso. Und so Mercedes mit nur 6 Punkten Vorsprung noch Ferrari auf den 2. Rang der Konstrukteurswertung gelandet war. Kimi Räikkönen, der mit seinem Lotus Renault E21 den Auftakt in Australien gewonnen hatte und 5-mal Zweiter wurde, bekam nach 2 Rennen einen neuen Teamgefährten, nämlich den Franzosen Romain Grosjean. Romain schloss sich ganz beachtlich und erzielte immerhin 6 Podestplätze. 5. Platz in der Endabrechnung für Kimi mit 183 Punkten und 7. für Romain mit 137 Zählern. Das reichte locker für einen 4. Platz der Konstrukteure, hatte doch der Franzose mehr Punkte geholt als McLaren Mercedes, wo Sergio Perez den Platz von Lewis Hamilton eingenommen hatte und keinen Podestplatz erzielte dem McLaren alle anderen Teams. Abgesehen natürlich von dem Quartett Red Bull, Ferrari, Mercedes, Lotus. Jenson Button belegte mit 73 Punkten nur den 9. Platz und Nico Hülkenberg, der für Force India auf einen sauber Ferrari C32 umgestiegen war, komplettierte die ersten 10. Auch wenn viele Teams mit den weichen Pirelli-Reifen gehadert hatten und Silverstone gleich 5 Wagen, Karkassen und Gummi um die Ohren geflogen waren, erhob sich die Frage, wieso damit Mercedes und Red Bull besser umgehen konnten, nachdem Pirelli übrigens auf Red Bulls Drängen zu den alten, steiferen Konstruktionen zurückgekehrt war. Nach 8 Jahren hieß es auf dem Motorensektor für die kommende Saison nicht mehr Hab 8. Nein, ab 2014 verlangte das Reglement nach V6 Turbos. Freilich mit nur einem Lader und einem zentralen Auspuffendrohr bestückt. Nicht mehr hochtragen durften die Formel-1-Konstrukteure ihre Nasen, die ursprünglich teilweise einen halben Meter nach oben ragten, jetzt durften es nur noch 185 mm sein. Aber auch die bislang 180 cm breiten Frontflügel wurden auf 165 cm gestutzt. Insgesamt gesehen hatte die Formel 1 ein ganz neues Gesicht erhalten. Ich muss sagen, ein ziemlich hässliches mit Verlaub. Unabhängig von Adrian Newey's genialen Konstruktion musste Red Bull eine bittere Pille schlucken. Die Abstimmung des Renault Turbos mit dem MGU-H Elektromaschinensystem und der Energieableitung auf den zweiten Elektromotor, genannt MGU-K, litt an Softwareproblemen. Nico Rosberg von den McLaren von Kevin Magnussen und Jensen Button beim Auftrag in Australien vorn, also dreimal Mercedes. Tja, das fing ja gut an. Mercedes Power macht auch weiter die Pace mit Doppelsiegen von Lewis Hamilton, Nico Rosberg in den nächsten vier Rennen. Die neue Red Bull-Kombination Sebastian Vettel und der Australier Daniel Ricciardo holten jeweils nur einen dritten Platz Malaysia und Spanien. Monaco siegte einmal mehr unser Nico Rosberg von Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo. Erstmals gut in Szene setzen konnte sich die Red Bull Renault in Kanada, wo Ricciardo vor Rosberg Vettel siegte. Nico Rosberg vor Lewis Hamilton, Valtteri Bottas im Williams Mercedes, so lautet das Ergebnis von Silverstone. Williams war auf dem besten Wege, sich, auch wenn nicht zu der alten Größe, doch zu einer dritten Kraft in der Formel 1 2014 emporzuschwingen. Den Beweis dazu lieferte Bottas, als er in Hockenheim zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton auf dem zweiten Platz gelandet war. Hier war gleich nach dem Start sein Teamgefährte Felipe Massa mit dem rechten Vorderreifen des Williams über das linke Hinterrad von Kevin Magnussens McLaren ausgehebelt worden und vollführte eine Rolle seitwärts. Leider ist das nicht so besonders gewesen für ihn, aber er hat es unversehrt überstanden. Da Sebastian Vettel nur Vierter wurde, mehr war einfach nicht drin, stöhnte das Publikum auf den Rängen des Mototroms. Nur 52.000 waren gekommen, ein Negativrekord. Mit Siegen in Ungarn und Spa-Francorchamps bewies Daniel Ricciardo, dass Red Bull auch mal vorn sein kann. Danach freilich nicht mehr. Mit Ausnahme vom GP von Brasilien, den Nico Rosberg vor Lewis Hamilton und Felipe Massa holte, gingen die restlichen sechs Rennen alle an Hamilton. Sebastian Vettel stand nur noch zweimal auf dem Siegerpodest, als Zweiter in Singapur und Dritter in Japan. Beeindruckend dokumentiert wurde die Mercedes-Bilanz als Team mit sage und schreibe 16 Siegen, 11 durch Lewis und 5 von Nico und 701 Konstrukteurspunkten. Toto Wolff, Mercedes-Teammanager und Mitbesitzer von Williams, konnte strahlen. Denn das Team, in dem seine Frau Susi sogar schon beim Freitagstraining der Formel 1 an Williams pilotiert hatte, war 2014 die dritte Kraft hinter Red Bull geworden, mit 320 Punkten. Ferrari kam mit Fernando Alonso und Kimi Räikkönen nur auf magere 216 Zähler. Schon mitten der Saison hatte Teamchef Stefano Domenicali seinen Posten räumen müssen, wurde vom Ferrari-USA-Mann Marco Mattiacchi ersetzt, einem Schützling von der Fiat-Chefetage. Zumal der Neue von Formel-1-Technik nicht mehr Ahnung hatte als ein normaler Fiat-Verkäufer. Das Hauptproblem des Ferrari F14T lag im Turbolader, aus Platzgründen nämlich zu klein geraten, um genügend Elektropower über das MGU-H zu generieren. Motorenchef Mamorini saß also auch auf dem Schleuderstuhl. Mit McLaren Force India landeten auf den nächsten Plätzen zwei weitere Teams mit Mercedes-Motoren. Überschattet wurde die Saison beim verregneten Grand Prix von Japan, wo Jules Bianchi mit seinem Marussia unter einem Bergungskran durchpflügte und sich schwerste Kopfverletzung holte. Jules wachte aus dem Koma nicht mehr auf und starb im Juli 2015. Zwei der kleinen Teams, nämlich KTM, ex-Lotus und Marussia, beide 2010 nur Startfeldfüller, gingen pleite. Bernie Ecclestone hätte ihn ja gern unter die Arme gegriffen und die Einnahmen des Grand Prix-Zirkus anders verteilt. Doch dafür würde ich ja auch alle Verträge zerreißen. Doch, die großen etablierten Teams machen da nicht mit. Lauter den Veranstalterverträgen von Ecclestone drohen nämlich hohe Strafzahlungen, wenn das Formel-1-Startfeld auf 16 Wagen sinken sollte. Also brauchte man genügend Autos. Immerhin konnte Marussia restrukturiert werden, also ohne russisches Zutun, und trat wieder unter dem ursprünglichen Manor-Team mit zwei Manor Marussia Ferrari MR03 an. Die Hauptgläubiger hier, das waren nämlich McLaren Ferrari, waren nochmal eingesprungen. Somit standen für 2015 immerhin 10 Teams am Start. Bernie Ecclestone, der 67% seiner Saisoneinnahmen an die Teams ausschüttet, für Ferrari, Mercedes, Red Bull sind das zusammen ungefähr 464 Millionen Dollar, gewährte seinen Sorgenkindern, zu denen auch Lotus, Sauber und Force India zählten, einen Vorschuss von je 10 Millionen. Nach ersten Testfahrten war klar, dass Mercedes-Benz mit der PU106B Hybrideinheit wieder das Maß der Dinge sein würde. Ferrari hatte mit dem SF15T etwas Terrain aufgeholt, zumal der Reifenverschleiß nicht so hoch wie bei Mercedes war, wo der Abtrieb generell höher lag. Wohlweislich hatte Sebastian Vettel seine Ausstiegsklausel im Red Bull-Vertrag eingelöst und war zu Ferrari gegangen, wo Fernando Alonso keine Lust mehr hatte und sein Heil bei McLaren suchte. Eine fatale Fehlentscheidung, denn der McLaren Honda MP430, dem fehlte es an Elektropower. So brachten es Button und Alonso von Ausfällen gebeutelt zusammen nur auf lächerliche 27 Punkte. Damit landete das Team abgeschlagen auf dem letzten Punkteplatz. Manor Marussia ging übrigens leer aus. Beim Auftakt in Australien gab es das erwartete Ergebnis Hamilton vor Rosberg und Vettel. Schon jetzt zeigte sich, dass das Renault Energy F1 Triebwerk gegenüber den Hybrideinheiten von Mercedes und Ferrari ein kräftiges PS-Manko besaß. Mit dem Russen Daniel Kvyat und dem jungen Holländer Max Verstappen bei Toro Rosso, Sohn des Ex-Formel-1-Piloten Jos Verstappen, hatte sich Red Bull einige junge Leute zugelegt. Mit Carlos Sainz, ebenfalls bei Toro Rosso, verfügte dieses Team über die jüngste Fahrerpaarung aller Zeiten. Zusammen mal gerade 37 Lenze. Das war übrigens das Durchschnittsalter eines Formel-1-Piloten 1951. Mexiko stand mit dem umgebauten Autodromo Hermanos Rodriguez wieder im Formel-1-Terminkalender. Insgesamt 19 Rennen, denn es war noch der GP von Russland in Sochi dazugekommen. Ferraris neuer Teamchef Arriva Bene konnte gleich beim zweiten Saison-GP in Malaysia jubeln. Tutto bene! Sebastian Vettel hatte nämlich seinen zweiten Grand Prix für die Scuderia vor dem favorisierten Mercedes-Duo Hamilton-Rosberg gewonnen. Doch dieser Eindruck täuschte. Denn dank seiner DNA gepaart mit enormer Energie und hervorragendem Abtrieb war der Mercedes das schnellere Rennfahrzeug. Hamilton vor Rosberg und Vettel in China, Hamilton vor Raikön und Rosberg in Bahrain und Rosberg vor Hamilton Vettel in Spanien. Mercedes dominierte. Einmal mehr betrat Nico Rosberg zu Hause, wenn man es mal so sagen kann, in Monaco als Sieger in die Fürstenloge. Bei den Mercedes-Doppelsiegen in Kanada, Österreich und England durften die Williams-Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Felipe Massa sowie Sebastian Vettel als Dritte mit aufs Podest. Nach langer Durststrecke für Ferrari Red Bull kam auf dem Hungaroring die Erlösung. Sebastian holte seinen zweiten Ferrari-Sieg, Daniel Kvyat wurde Zweiter und Daniel Ricciardo Dritter. Doch das war's dann schon wieder. Red Bull-Obrist Dietrich Mateschitz drohte mit seinem Ausstieg, falls das Mittelmaß hier zum Dauerzustand werden sollte. Designer Newey und Teamchef Horner sahen schon bei Renault nämlich die eigentliche Schwachstelle. Hamilton vor Rosberg und Grosjean in Spa und Hamilton vor Vettel Massa Monza. Wieder kein Red Bull bei der Musik. Die ertönte dann im nächtlichen Singapur, denn Daniel Ricciardo wurde hinter Sebastian Vettel und vor Kimi Räikkönen Zweiter. Mit 3 Siegen in Folge, Suzuka, Sochi und Austin, holte sich Hamilton seinen dritten Weltmeistertitel. Nico Rosberg ließ ebenfalls 3 Siege vor Hamilton folgen, nämlich in Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Mit 4 Podestplätzen in je 6 Rennen untermauerte Sebastian Vettel seinen dritten Rang in der Weltmeisterschaft. Vor Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Felipe Massa und Daniel Kvyat. Nico Hülkenberg hatte sich noch auf den 10. Platz vorgearbeitet. Souverän hatte einmal mehr Mercedes die WM beherrscht. Mit einer Ausbeute von 703 Punkten vor Ferrari mit 428 und Williams Mercedes mit 257. Mit der aserbaidschanischen Ölmetropole Baku am Kaspischen Meer rückte ein weiterer ziemlich enger Stadtkurs in den Grand Prix-Kalender, zunächst als GP von Europa apostrophiert. Motorenlieferant Renault kehrte übrigens als Werksteam in die Formel 1 zurück. Ausgestattet mit vielen Ferrari-Teilen im Wert von gut 60 Millionen Dollar wurde bei Testfahrten der amerikanische Haas F1 VF16 vorgestellt. Teamchef Günther Steiner konnte auf den Erfahrungsschatz von Grosjean als Nummer 1 im Team vertrauen. Der Mexikaner Esteban Gutierrez musste sich erst einmal mit Materie hineinfuchsen und gleich torpedierte er auch noch unglücklicherweise in Australien den McLaren von Fernando Alonso so, dass der dabei Brustverletzung erlitt. Auf Anhieb in die Punkte zu fahren, das demonstrierte Romain Grosjean nachhaltig. Mit einer tollen Siegesserie war Nico Rosberg die Saison 2016 eingestiegen. Er gewann nacheinander in Australien vor Hamilton und Vettel, Bahrain vor Raikkonen und Hamilton, China vor Vettel und Kwiat und Russland vor Hamilton und Raikkonen. Das Red Bull Tag Heuer, mit der jetzt nicht mehr eingenannten oder so bezeichneten Renault Power wieder voll dabei ist, demonstrierte Max Verstappen in Spanien als Sieger. Hier hatte der Toro Rosso-Russe Daniel Kwiat übrigens die schnellste Rennrunde gedreht. Es folgte zwei Hamilton-Siege in Monaco vor Daniel Ricciardo und in Kanada vor Sebastian Vettel. In Bakus Straßen fühlte sich dann Nico Rosberg am wohlsten, gefolgt von Sebastian Vettel. Die Siegeserien von Lewis Hamilton, immerhin deren 10 und von Nico Rosberg mit 9 Erfolgen, wurden dann nur noch durch den Erfolg von Daniel Ricciardo und Max Verstappen in Sepang unterbrochen. Nico Rosberg holte den Titel mit 385 Punkten ganz knapp vor Lewis Hamilton mit 380 Zählern. Für Mercedes ergab sich eine neue Rekordsumme von unglaublichen 765 Zählern vor Red Bull mit 468 und Ferrari mit 398. Force India Mercedes 173 Punkte und Williams Mercedes 138 Punkte belegten die nächsten Plätze. Haas Ferrari kam auf den 8. Rang und das Werksteam von Renault landete mit nur 8 Punkten dahinter. In der Fahrerwertung landeten hinter Rosberg und Hamilton, Ricciardo, Vettel, Verstappen und Raikkonen. Natürlich dürfen wir unseren Nico Hülkenberg nicht vergessen, der diesmal noch vor einem Alonso 9. geworden war. Als Weltmeister abzutreten war Nico Rosbergs Vorsatz und auch gleich ausgeführt, nämlich als neuer Werbeträger für die Deutsche Bundesbahn. Was doch ein wenig überraschte. Toto Wolff hatte sich Valtteri Bottas von Williams rübergeholt und als neuen Teamgefährten von Lewis Hamilton. Der lag nach dem 6. Lauf, dem GP von Monaco, hier hatte Sebastian Vettel vor Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo gesiegt, hinter dem Sepp aus dem Odenwald. Monaco war nämlich schon der 3. Saisonsieg von Vettel, während Hamilton nur in China und Spanien vor Vettel gelegen hatte. In Baku schlug die Stunde für Red Bull. Daniel Ricciardo in den 3 Rennen vor dem Grand Prix von Aserbaidschan jeweils 3. gewann vor Valtteri Bottas und dem kanadischen Millionärssohn Lance Stroll im Williams Mercedes. Bottas feierte auf dem Österreichring seinen 2. GP-Sieg vor Vettel und Ricciardo und in Silverstone verwies Hamilton die Finn, Bottas und Raikkonen auf die Plätze. Dieser Coup gelang Sebastian Vettel in Ungarn, nur dass sein Teamgefährte hinter ihm lag und Bottas 3. wurde. In Spa-Francorchamps drehte Sebastian zwar die schnellste Rennrunde, musste sich aber Lewis Hamilton geschlagen geben. Damit war auch seine WM-Führung los. Hamilton ließ noch weitere 4 Siege folgen und damit kam er auf ein Total von 9 Saisonerfolgen. Sebastian schaffte es insgesamt auf 5 Siege in jener Saison. Valtteri Bottas überzeugte mit 3 Erfolgen. Max Verstappen hatte Malaysia und Mexiko gewonnen. Und dann ist da noch der Preis schon erwähnte Ricciardo-Sieg in Aserbaidschan. Die Fahrer-WM ergab ein ungewöhnliches Bild, denn hinter Hamilton als Weltmeister und Vettel als sein Vize, sowie den Finnen Bottas und Räikkönen, landete viele Teams paarweise. Red Bull Tag Heuer mit Ricciardo und Verstappen auf den Plätzen 5 und 6, Force India Mercedes mit Perez und Ocon auf den Plätzen 7 und 8, Sainz, Toro Rosso und Hülkenberg, Renault auf den 9. und 10. Dann Williams Mercedes mit Massa und Stroll auf 11 und 12. Haas Ferrari mit Grosjean und Magnussen bildete das nächste Duo, abgeschlagen, gefolgt von den McLaren-Piloten. Last but not least, Sauber, Ferrari, Neueinsteiger Pascal Wehrlein holte immerhin ein Pünktchen in der Konstrukteurswertung, die wieder von Mercedes gewonnen wurde. Ferrari war etwas näher gerückt, während sich Red Bull Tag Heuer als klare dritte Kraft etabliert hatte. Danach folgten Force India und Williams, beide mit Mercedes-Triebwerken, und erneut erhob sich die Frage, wieso das Renault-Werksteam 311 Punkte hinter den Red Bull mit dem gleichen Motor gelandet war. Mit der Übernahme des Formel-1-Zirkus durch die amerikanische Gruppe Liberty Media änderten sich nicht nur das Logo, präsentierten Abu Dhabi, sondern auch alle Verträge. Chase Carey, der neue Oberboss, und seine engsten Mitstreiter Ross Brawn, Jean Bridges strebten Reformen an, die auch stufenweise eine Reduzierung der Teambudgets beinhalteten. Weniger Kosten, so durch einfache Technik und mehr Chancengleichheit. So lautete ihr Credo. Und so äußerte sich auch Technikguru Ross Brawn. Der aktuelle Antrieb mit allem drum dran ist zwar ein wunderbares Stück Technologie, aber leider unbrauchbar, um damit richtig Rennen fahren zu können. Sehr sinnvoll ist dagegen der neue Bügel über dem Cockpit. Ein Sicherheitsfaktor, mit dem auch Ayrton Senna überlebt hätte. Auf der Kippe standen auch zwei der traditionsreichsten Formel-1-Teams. Bei Williams, mit 114 Grand Prix-Siegen und 9 Fahrer-WM-Titeln gesegnet, hatte sich Frank Williams zurückgezogen und das Management seiner Tochter Claire überlassen. Technikchef Paddy Love musste sich öfters von Teammäzen Lawrence Stroll anhören lassen, der FW41 sei eine Missgeburt und produziere zu wenig Abtrieb. Resultat: Williams holte 2018 nur 7 Punkte und damit den letzten Platz der Konstrukteurswertung. Stroll kaufte während der Saison Force India von Vijaya Malaya auf und McLaren seit 1966 in der Formel 1, immerhin mit 182 Siegen und 12 Konstrukteurstiteln, ist seit der Trennung von Mercedes ganz tief gefallen. Inzwischen hatten Mansoor Oje und der Sultan von Bahrain die Konsequenzen gezogen, Ron Dennis ausgezahlt und den Amerikaner Zak Brawn als Teamchef eingestellt. Brawn verstärkte sich sofort durch den ehemaligen Indy-Star Gilles de Ferrand als Teammanager. Doch 2018 reicht es nur zum 6. Platz, immerhin 3 Plätze besser als im Vorjahr. Für Ferrari ging die Saison super los. Denn Ferraris Sebastian Vettel gewann die ersten beiden Rennen. Vor dem Grand Prix von Deutschland hatte Sepp 4 Rennen gewonnen, mit dem Lewis Hamilton nur 3, und 2 Siege ging an Daniel Ricciardo sowie einer auf dem Red Bull Ring an Max Verstappen. So kam Sebastian Vettel als WM-Führender nach Hockenheim. Doch dort flog er in Führung liegend direkt vor meinen Augen übers Kiesbeck in den Reifenstapel der Sachskurve. So konnte Lewis Hamilton, obwohl wegen eines Hydraulikdefektes nur als 14. gestartet, gewinnen und die WM-Führung von Sebastian übernehmen. Gleichzeitig übernahm Mercedes auch das Heft in der Konstrukteurswertung und gab es auch nicht mehr ab. Mit 3 neuen Aerodynamikpaketen in nur 4 Rennen sowie mehr PS zog Mercedes davon. Wie schon 2017 machte Mercedes nach der Sommerpause alles richtig und Ferrari einiges falsch. Das lag gewisslich am Ableben von Ferrari-Präsident Sergio Marchionne. So holte Lewis Hamilton seinen 5. WM-Titel mit 408 Punkten und 2331 Führungskilometern vor Sebastian Vettel mit 320 Punkten und 1852 Führungskilometern. Kimi Räikkönen mit 39, eigentlich ein Oldie, hat er nach 5,5 Jahren ohne Sieg in Austin gewonnen und wurde WM-Dritter vor Max Verstappen. Nicht zuletzt dank Nico Hülkenberg, 7. der WM, konnte Renault hinter Mercedes, Ferrari und Red Bull den 4. Platz der Konstrukteurswertung belegen. Red Bull hatte sich allerdings für 2019 Honda als neuen Motorenpartner ausgesucht. Wobei Honda schon bei Toro Rosso ganz fleißig geübt hatte und damit natürlich viele Strafen kassiert hatte, weil nämlich 16 Triebwerke dabei verschlissen wurden. Renault wechselte daraufhin zu McLaren. Renaults Zukunftshoffnung, der Franzose Esteban Ocon, hatte in Mexiko auf der Zielgeraden mit seinem Force India einen Rekord von 364,9 Stundenkilometer erzielt. Ja, und noch ein Rekord in Mexiko, nämlich 335.000 Zuschauer an einem Rennwochenende. Mit neuen Aerodynamikregeln, die Überholvorgänge erleichtern sollten, gingen die 10 Formel-1-Teams in die neue Saison. Es kam anders. Denn Mercedes hatte seine aerodynamischen Hausaufgaben besser gemacht als die gesamte Konkurrenz. So konnte Ferrari im Gegensatz zu Mercedes in langsamen Kurven keinen vernünftigen Abtrieb hervorzaubern. Auch adaptierte sich Mercedes besser auf die Pirelli-Walzen. Apropos Adaption. Durch den Kauf von Force India firmierte jetzt Lawrence Strolls Team unter Racing Point. Der Rest ist wie gehabt. Kimi Räikkönens Nachfolger bei Ferrari, der junge Monegasse Charles Leclerc, machte Sebastian Vettel richtig Dampf. Er stand bei seinem zweiten Einsatz in Bahrain bereits auf der Pole Position. Das wiederholte er während der Saison 6-mal, 2 mehr als jeweils Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Sebastian Vettel und Max Verstappen kamen nur auf 2 Pole Positions. Hinsichtlich der Siege war Lewis Hamilton eine Klasse für sich, mit 11 Erfolg und ergänzt von 4 Bottas-Siegen. Max Verstappen holte 3 Siege, Charles Leclerc waren in Spa und Monza, Sebastian Vettel, wie schon so oft, das Nachtrennen von Singapur. Der äußerst ehrgeizige Leclerc, Zweiter in Singapur, machte deutlich, dass er Vettel keine Platzhirschbonus zugesteht. Mit nur 3 Ausnahmen gingen nämlich sämtliche Podestplätze 2008 an Mercedes, Ferrari und Red Bull Honda. Nur in Hockenheim überraschte Daniel Kwiat mit seinem Toro Rosso Honda durch einen 3. Platz und sein Teamkollege Pierre Gasly wurde in Brasilien gar 2. Der Ex-Toro Rosso-Mann Carlos Sainz kam hier mit seinem McLaren Renault auf den 3. Platz. Überhaupt hatte McLaren mit Carlos Sainz und Lando Norris hungrige Junge im Cockpit sitzen. 64 zusätzliche Renault PS und Aerodynamikverbesserungen hatten den MCL34 durchaus für das gute Mittelfeld prädestiniert. Der neue Teamchef Andreas Seidel, ehemals bei Porsche für die LMP1 zuständig, war von Zak Brown in Le Mans angeheuert worden. Und Seidel gab sich mutig. Wir wissen jetzt, wie wir das Auto voranbringen können. Lohnende Arbeit, ein 4. Platz hinter Mercedes, Ferrari und Red Bull Honda, aber vor dem eigentlichen Renault-Team in der Konstrukteurswertung. Bei den Fahrern holte Lewis Hamilton seinen 6. Titel, gefolgt von Max Verstappen, Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Erwähnenswert sind auch folgende Platzierungen. Der 24-jährige in London geborene Thailänder Alexander Albon wurde 8. Und Oldie Kimi Räikkönen, 12. in einem Alfa Romeo im früheren Sauberteam und unser Nico Hülkenberg als 14. Mit einem völlig neuen Reglement von allen Teams abgesegnet ging es nämlich in das Jahr 2020, das 70. Jahr der Formel-1-Historie. Doch auch die Formel 1 wurde von Corona gebeutelt und so sagte Anthony Hamilton, Lewis' Vater, wenn Lewis jetzt ab Österreich wieder Rennen fährt und auf dem Podium feiert, fühle ich mich äußerst unwohl. Nur ungern könnte ich vor der Glotze sitzend ihm zujubeln, während weltweit immer noch Tausende an dem Virus sterben. Ausgerechnet in diesem Formel 1 Jubiläumsjahr lief nichts und dann alles anders. Aber das, meine liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Oldtimer, haben Sie jetzt ja ganz aktuell aus den Medien mitbekommen.
Das war der letzte Teil der Sendereihe 70 Jahre Formel 1. Vielen Dank, Jochen von Osterroth, für die ausführlichen Berichte der vergangenen 70 Jahre der Formel 1 Geschichte. Sie, liebe Hörer, haben die Möglichkeit, über unsere Homepage alle Dekaden der Formel 1 Geschichte immer wieder abzurufen. Jochen von Osterroth bleibt Ihnen selbstverständlich erhalten. In der Sendereihe Jochens Boxengeflüster gibt er spannende Episoden zum Besten hinter den Kulissen der Formel 1 und des internationalen Motorsports. Also bleiben Sie uns gewogen und bis demnächst.
Die komplette Sendung kann man natürlich auch downloaden und nachhören unter radio-oldtimer.com unter verpasste Sendung und Formel 1 History.
Radio Oldtimer.